Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zufällig Verwandt.
Das sind wir.
Und wir sind Jan-Philipp Zimny.
Und Lea Zimny.
Und das ist Folge 56.
Ey, diesmal mussten wir nicht nachgucken. Wir wussten es einfach aus dem Gedächtnis. Leute, dieses Jahr wird unser Podcast-Jahr. Wir werden so viele coole Sachen in euch hinein podcasten.
Ja.
Die blanke Freude, die lustige Unterhaltung, der geballte Quatsch und die sich immer wieder als falsch herausstellenden Funfacts, die wir droppen. Auch in diesem Jahr werden wir mit unserem mangelhaften Geografiewissen punkten.
Viel Fun, wenig Facts.
Ja, das ist der Sinn des Podcasts. Das ist unser Motto.
Ja.
Viel Fun, Lea und Jan-Philipp, zufällig verwandt. Viel Fun, wenig Facts.
Boah, wenn verwandt und fun noch anders, dann.
Verwandt, verfand, verfand.
Verfand. Oh,
und da kommt eine E-Mail. Sie haben eine Zahlung erhalten. Hurra!
Ui,
danke. Wir. Wenn ihr wollt, dass wir noch mehr Zahlungen erhalten, dann supportet uns doch bei Patreon für nur 2 € im Monat.
Ey, und wenn ihr jetzt reinfolgt bei Patreon, gibt's mal wieder eine Spezialfolge, Jan-Philipp.
Ja, wir haben nämlich, wir hatten ja unser Projekt.
Hobbys ausprobieren.
Und wir haben das erste Hobby schon ausprobiert.
Schon ist gut.
Also wir haben mittlerweile das erste Hobby endlich ausprobiert. Speckstein raspeln.
Ja.
Ich werde nicht mehr Schnitzen sagen.
Nee, hatte wirklich wenig mit Schnitzen zu tun.
Mhm. Und ihr bekommt dann auf Patreon die vollen fast 45 Minuten, die Lea durchgehalten hat beim Speckstein-Schnitt.
Ja, wirklich. Ich habe bisschen zusammencutten müssen, weil Jan-Philipp an einer Stelle hast du so doll am Tisch gewackelt.
Oh.
Man wurde wirklich seekrank beim Gucken. Das musste ich dann rausschneiden und dann musste ich aber den ganzen Gesprächsteil rausschneiden, weil sonst hätte es keinen Sinn mehr ergeben.
Okay, also eine halbe Stunde.
Ja, 32 Minuten bisschen sind.
Spezialfolge zusätzlich zu den regulären Podcast-Folgen. Und bei Patreon kriegt ihr dann nicht nur diese Spezialsachen in voller Länge. Es wird auch eine Highlight-Version auf YouTube kommen, das von der Speckstein-Raspel-Folge.
Die ist nicht so lang, ist so 10 Minuten.
Ja, genau. Und ihr kriegt dann auf Patreon auch die Videoaufnahmen zu den ganzen regulären Folgen. Dann könnt ihr sehen, wie cute wir sind und was für coole Posen wir drauf haben. Lea kann 3, ich habe nur eine.
Und
es gibt eine Premium-Auswahl alter Folgen von Tour de Skurril, dem alten Podcast von früher, wo ich viel von Tour erzählt habe. Und ich habe mir auch für diese Folge wieder vorgenommen, was passiert.
Oh.
Möchte ich.
Es ist was passiert.
Ja. Das klingt jetzt sehr ominös. Das klingt, als ob ich auf die. Wir hatten ja die Show in Aschaffenburg verschoben nach den Ereignissen dort. Yeah. Und das meine ich gar nicht, ist danach sogar noch was passiert, ich habe mich ja schon zu der Aschaffenburg-Sache, also nicht zu der Sache an sich, aber zu dem Verschieben geäußert und weiß ich nicht, da müssen wir jetzt vielleicht nicht weiter auswalzen, so, aber
bevor du erzählst, wann laden wir das hoch? Laden wir das gemeinsam mit dieser Folge hoch, schon vorher, nachher? Also auf Patreon natürlich. YouTube dauert noch ein bisschen, erst Ende Februar angeplant.
Ja. Du hast den Redaktionsplan geschrieben.
Ich habe den Redaktionsplan geschrieben. Und das YouTube-Video kommt erst Ende Februar, aber auf Patreon habe ich gar nicht eingetragen im Redaktionsplan. Das heißt, da können wir uns ganz frei aussuchen.
Ja, cool. Bald.
Bald? Mhm. Ich würde es am liebsten sofort hochladen, weil es doch so lustig ist.
Also ich würde es schon nachdem diese Folge rausgekommen ist.
Okay. Ja, dann
wir können das nicht vorher und dann sagen, in dieser Folge ankündigen. Das ist die falsche Reihenfolge. Wir müssen es erst ankündigen und dann hochladen.
Ja, okay, dann musst du es hochladen.
Also vielleicht kommt es dann mit der nächsten Folge.
Boah, das ist ja lang noch für mich.
Aus unserer Perspektive, ja.
Und für die Zuhörenden maximal eine Woche. Aber eine Woche kann man schon mal warten.
Eine Woche voller Vorfreude.
Ja, boah, ey. Und jetzt sag doch, was ist passiert?
Ja, und zwar hatte ich eine Show in Frankfurt. Aus eurer Perspektive ist diese Show wahrscheinlich schon, wird dann schon ungefähr eine Woche her sein. Eine Woche und einen Tag wird die her sein, wenn ihr das direkt am Sonntag hört, wo diese Folge rauskommt. Da war ich in Frankfurt, im Neuen Theater in Höchst.
Mhm.
Und
Höchst ist der Stadtteil von Frankfurt oder heißt das Theater so?
Nee, das ist auch Frankfurt Höchst. Ist so ein Stadtteil im Westen von Höchst. Im Westen von Frankfurt. Höchst ist ein Stadtteil im Westen von Höchst.
Höchst Quadrat.
Höchst, höchst. Höchst Altenhöchst haben wir ja.
So. Ja, stimmt.
Ja, Bochum, Alten Bochum, Dortmund,
Alten, Lütgen, Dortmund.
Dortmund, Lütgen, Dortmund und Essen, ja. Alten Essen haben wir hier. Deswegen, deswegen auch, da ist eine weitere Zahlung eingegangen.
Also, da sind direkt
ja
die
ganz,
ersten.
Ganz wunderbar heute.
Patrione.
Diäten Patrione.
Diäten.
Ich weiß gar nicht, was ich da gesagt habe. Ich weiß nicht mal, was ich versucht habe zu sagen. Ja. Ich komme zurück, ich gehe zurück zur Geschichte von
ja.
Frankfurt.
Höchst. Wir sind in Höchst.
Wir befinden uns im Neuen Theater Höchst in Frankfurt. Ich wünsche, dass jetzt so unten am Bildschirmrand so dass so die Buchstaben genau eingeblendet werden. Stellt es euch einfach vor. Und zwar habe ich da, wie ich es mir in letzter Zeit angewohnt hatte, Quantenheilung durch Stand-Up-Comedy gespielt, das Programm.
Dein aktuelles Programm.
Habe ich mir angewohnt.
Also, ja, ich dachte nichts.
Danke.
Ja.
Danke,
weil
du
wohnst ja auch in dem Programm. Das
Lea,
ist ja in dir,
ruhig.
Aus dir wohnt.
Ich merke schon wieder, wie es abschweift.
Ja,
Chaos.
Sorry. Mhm.
Auf jeden Fall habe ich da ganz normal regulär Quantenheilung gespielt. Und es kommt manchmal vor, dass in der Pause Leute gehen.
Ja.
Das ist relativ normal.
Ja.
Das sind dann irgendwelche Leute, die sich vorher nicht oder nur minimal damit auseinandergesetzt haben, denen das dann nicht gefällt. Oder die sich vielleicht auch ganz viel auseinandergesetzt haben und denen das dann nicht gefällt. Die
oder
gehen
die nach Hause müssen.
Völlig,
weil
ja, es gibt
raus.
Tausend Gründe.
Ja.
So, völlig fein, so passiert, ist ganz normal.
Mhm.
Gar keine große Sache, weil ich bin auch, also ich denke mir halt auch, die Leute sollen sich doch nicht aus Höflichkeit da durchquälen.
Nee.
So. Dann war ich jetzt aber in Frankfurt schon relativ, also kurz vor Ende des Programms. Ich war in dem Autismus-ADHS-Teil, der am Ende kommt von dem Programm und sagte, war gerade so bei der Frage, warum erzähle ich euch von dem Autismus-ADHS-Ding? So, was bezwecke ich damit? Und ich mache mich ja auch verletzlich vor den Leuten und erzähle ja auch davon, dass dann halt manchmal seltsame Dinge passieren. Und dann sagte ich, ich muss mich gar nicht wundern, dass wenn ich mich so verletzlich mache und davon erzähle, dass dann seltsame Dinge passieren nach den Shows. Und genau in dem Moment stand eine Dame auf und
Wie
ging
alt?
Raus. Ach, weiß ich nicht, so jenseits der 40 auf jeden Fall. Ich würde so schätzen, ja. So um die 50.
Die sind verloren. Als Generation.
Manchmal, ja, zu viel bleihaltige Farbe in den Wänden.
Mm.
Ja, also ja, weiß nicht, ob ich das schon mal im Podcast erzählt habe, meine persönliche Verschwörungstheorie, dass einfach alle Boomer eine Bleivergiftung haben und deswegen so ein bisschen komisch sind.
Und oder eine Quecksilbervergiftung.
Beides.
Ja.
Ja.
Wegen der Thermometer.
Zu viel gestrichen und an Thermometern gelutscht. Und
ja, und dann zack, bescheuert.
Ja. aber auf jeden Fall merkte ich halt, dass auf einmal sich so eine halbe Sitzreihe erhob und sie sich so vorbeischob.
Yeah.
Und ich sagte dann, ne, ich war ja gerade dabei, ich muss mich gar nicht wundern, wenn seltsame Sachen passieren, und sagte dann, manchmal verlassen sogar Leute fluchtartig den Raum.
Lustig.
Und fand ich auch. Dann wartete ich so ein bisschen, ob sie darauf reagiert. Und sie reagierte nicht. Und dann fügte ich halt hinzu, oder die Leute ignorieren mich komplett. Was dann auch lustig war in dem Moment. Und dann drehte sie sich tatsächlich um und sagte, ich habe einfach nicht so viel zu lachen.
Boah.
Ja, und dann habe ich zu ihr gesagt, das ist schade, aber okay.
Ja, klar.
Das ist total in Ordnung. Und das, was halt nicht in Ordnung ist, ist halt, da so ein Ding draus zu machen, halt die ganze Show zu unterbrechen. Klar, ich bin derjenige, der de facto die Show unterbrochen hat, aber wenn sich eine halbe Sitzreihe erhebt und du dich da dran vorbeischiebst, das ist halt auffällig. Und vor allem dann zu einem Zeitpunkt, wo ich gerade eine emotionale Spannung aufgebaut habe, wo ich gerade versucht habe, was zu artikulieren, so, da kannst du mir nicht erzählen, dass das ein bisschen demonstrativ passiert ist.
Ja, und ich check halt auch nicht, also wenn sie sagt, ich habe einfach nicht so viel zu lachen, warum ist sie dann nicht in der Pause gegangen? Warum? Weil das machst du ja bewusst. Wenn du weißt, irgendwie die halbe Sitzreihe muss jetzt aufstehen, damit ich raus kann, also ist das ja etwas, was du in Kauf nimmst, was die Show unterbricht. Und da denke ich mir, wenn du von Anfang an keine gute Zeit hattest, fair enough, aber warum gehst du nicht in der Pause? Warum suchst du dir nicht einen Moment raus, wo es niemanden stört, dass du gehst? Warum muss es dieser Moment sein? Und das finde ich halt respektlos.
Ja, und speziell in dem Fall, warum muss es dann der Moment sein, wo ich gerade versuche, was zu sagen und eine emotionale Spannung aufzubauen? Wenn das irgendeine Wegwerfpointe gewesen wäre, wenn das irgendwas, ein Themenbereich, der Themenbereich davor, irgendwas, wo ich mich nicht verletzlich mache, das wäre dann nochmal, also das wäre zumindest ein Ticken respektvoller gewesen. Ja. Aber ich glaube, da ging es halt auch darum, ein bisschen ein Zeichen zu setzen.
Arschlochfrau.
Und das Ding ist, ich glaube, dass das auch, ich kann mir vorstellen, dass das aufrichtig war. Dass das einfach wirklich da der Punkt, also dass es nicht darum ging, ich will das jetzt sabotieren und kaputt machen, sondern für sie einfach an dem Moment der Punkt erreicht war, wo sie es nicht mehr ausgehalten hat. Du bist ja auch schon mal bestimmt aus dem Kino rausgegangen, so, weil du den Film so furchtbar fandst, dass...
Nee.
Doch. Hast du mir ja sogar erzählt, dass du bei irgendwie, was war das? War das dieser Tennisfilm, wo es um so ein Trärchen ging?
Hab ich alles zu Ende geguckt.
Nee, dann war es was anderes.
Joker habe ich auch zu Ende geguckt. Alles, was ich furchtbar fand, weil du weißt ja nicht, finde ich gerade bei
Filmen. War das, hast du dann auch diesen Musikfilm Biopic über Amy Winehouse zu Ende geguckt?
Den habe ich gar nicht geguckt.
Ach so, weil du vorher schon entschieden hast, das ist so furchtbar. Okay, ja, sorry, dann war eine unzutreffende Unterstellung.
Aber vielleicht.
Also ich bin schon mal rausgegangen aus dem Kino, weil ich dachte so, das hat keinen Sinn.
Aber
so.
Beim Kino ist, finde ich, ein Unterschied.
Ja.
Weil du halt, also klar.
Weil es keine Live-Performance
genau,
ist.
Genau, du störst quasi maximal die Sitzreihe, aber du störst nicht die Show, der Film läuft weiter und die Filmemacher kriegen es nicht mit, die juckt es im Zweifel nicht.
Ja.
Und ich glaube, dass es... Also das bei mir nochmal was anderes ist, weil ich ja aus der Veranstaltungsbranche komme und ich weiß, selbst wenn ich dringend den Raum verlassen muss, ich keinen Bock mehr habe, irgendwas ist, ich gehe, wenn Applaus ist oder ich gehe, wenn gerade gelacht wird, wenn sich die Leute eh bewegen. Wenn gerade Stille ist, verlässt du nicht den Raum, weil die Leute hören die Tür, die Leute sehen dich da langlaufen, selbst wenn du in Schwarz gekleidet bist, was ja so ein, auch so ein Symptom ist, ne? Die kennt die Leute aus der Veranstaltungsbranche meistens daran, dass sie mal Schwarz anhaben.
Ja.
Du hast... dein Handy auf leise, aber in der Hand und wenn jemand anruft, dann siehst du es, dann wartest du, bis der Moment gegeben ist und dann gehst du raus.
Ja.
Und ich finde, das ist auch irgendwie, das ist nicht nur, du bist in der Veranstaltungsbranche verankert, sondern gesunder Menschenverstand, im Theater doch auch.
Es ist auf jeden Fall geschickter zu gehen, wenn Applaus ist oder wenn jemand lacht oder sowas. So, ich glaube trotzdem, dass es für sie war an der Stelle das Maß voll. Das war für sie wahrscheinlich, also man fährt immer ganz gut damit, den Leuten nicht eine böse Absicht zu unterstellen. So, was am häufigsten die Wahrheit ist, ist ein bisschen was Egozentrisches, ein bisschen was Unbeholfenes und irgendwas, was sehr bei den Leuten ist, was das erklärt. Und ich glaube, für sie war das einfach an dem Moment so schlimm, dass sie dann gesagt hat, ich kann nicht mehr, ich gehe jetzt. Vor allem, es war zu dem Zeitpunkt auch schon 22:30, ne? Also ich habe relativ lange gemacht an dem Tag aus irgendeinem Grund, weil ich zwischendurch ganz viel mit Leuten geredet habe.
Mhm.
Und ich habe sie ja dann auch provoziert, ne? Ich hätte sie ja auch gehen lassen können.
Du hättest es nicht kommentieren müssen.
Ich hätte es nicht kommentieren müssen. Das stimmt. Aber das Ding ist, ich muss das kommentieren. Gerade wenn das so eine emotionale Stelle ist, weil wenn ich das ignoriere, dann ist halt die Immersion kaputt, die Spannung ein bisschen weg. Wenn ich da, ich muss da drauf, also wenn ich das da drauf hinweise und dann nicht irgendwas damit mache, also wenn ich dann sage, ha, da geht jetzt jemand und dann nichts damit mache, dann verliere ich halt auch die Spannung, die ich in dem Moment aufbaue. Und ich muss einmal darauf Bezug nehmen und ich muss halt auch das so ein bisschen, ich muss auch so ein bisschen pieksen. Damit halt die Spannung aufrechterhalten bleibt.
Ja.
Und nicht in dem Moment die Energie komplett abfällt.
Aber das meine ich mit, also, ne, ich würde dir keine böse Absicht unterstellen, aber halt mindestens mal Ignoranz.
Ja, also.
Und Das finde ich schon schlimm genug. Also muss keine böse Absicht sein, da muss einfach nur Ignoranz für die Situation sein. Eben genau aus den Gründen, weil sie halt eine Verkettung auslöst. Und auch wenn sie das vielleicht nicht erahnen kann und sich vielleicht auch gewünscht hätte, da irgendwie einfach rauszugehen. Ja. Aber da denke ich mir halt, wenn du dir wünschst, heimlich rauszugehen und es wird nicht kommentiert, dann musst du halt an der Stelle rausgehen, wo es niemand bemerkt und wo du den Moment nicht zerstörst.
Ja, total.
Und
total.
Dann ist es halt,
musst du halt bei einer rhetorischen Live-Performance musst du damit rechnen, dass da was passieren kann.
Ja.
So, und ich habe sie ja auch nicht bloßgestellt.
Nö.
So, ich habe halt gesagt, dass sie geht und dass sie mich ignoriert. So, das ist ja auch, das ist ja einfach stating the obvious so ein bisschen.
Ja, ja.
So, und dann habe ich halt gesagt, dass das zwar schade ist, ich hätte mich natürlich gefreut, wenn sie da einen angenehmen Abend verbringt, aber dass das halt auch nicht schlimm ist. Also das ist es ja auch nicht. Sie darf das doof finden, das ist ihr gutes Recht.
Ja, klar.
Sie darf das auch doof finden, wenn ich Sachen, persönliche Sachen erzähle und mich verletzlich mache. Das darf sie genauso doof finden. Sie darf das auch nicht lustig finden, gar keine Frage. Die Art und Weise, wie sie gegangen ist, ne, finden wir beide mindestens mal unbeholfen, ungeschickt, bis hin zu ignorant, gar keine Frage, ja. Aber grundsätzlich darf die das doof finden. Und das habe ich dann, ne, ich habe das dann auch so gesagt, ne, ich finde das schade, aber das ist halt nicht schlimm. Und dann war dann so eine ganz komische Stille im Raum. Die Leute guckten mich, ich hatte das Gefühl, die Leute gucken mich mit so riesen Augen an. Wieso findet er das nicht schlimm? So, das dachte ich, wäre so die Frage im Raum. Ne? Und dann habe ich halt gesagt so, natürlich wünsche ich mir, dass euch das gefällt. Und natürlich möchte ich, dass ihr das gut findet, was ich mache. Aber wenn ihr das nicht tut, werde ich keine schlaflose Nacht deswegen verbringen. So, was dann, ich glaube, die Stimmung sogar tendenziell eher weirder gemacht hat, weil jetzt mal hatte ich auf einmal die Leute alle mit ins Boot geholt, so, weil die Frau war ja auch weg in dem Moment und wiederholte dann nochmal, ne, dass das halt das gute Recht ist, das doof zu finden, dass ich mich halt aber nicht emotional daran aufhängen werde. Und weil ich dann merkte, oh, die Stimmung wird immer weirder, habe ich dann gesagt, ich weiß aber nicht, wem ich das gerade sage, euch oder mir selber.
Und dann war wieder lustig.
Ja, dann war wieder lustig, dann hatte ich sie wieder zurückgeholt. Das ist halt das Ding, ne? So, unabhängig davon, was das jetzt mit mir macht, dass die eine Person das nicht gut findet, ich habe Verantwortung für 250 Leute, also es war halt fast ausverkauft, ne? Da waren halt 250 andere Leute, um die ich mich dann auch kümmern muss, für deren Abend ich auch eine Verantwortung habe. So, weswegen das halt auch immer so ein Balance-Spiel ist, wie viel setzt man sich mit denen auseinander, die dann ihren Unmut kundtun und wie viel setze ich mir, ignoriere ich das, weil ich halt da die anderen Leute noch habe. Und das Ding ist halt, die merken das aber auch. Deswegen, dass wenn da jemand geht, das muss ich, da muss ich halt Bezug drauf nehmen. Und dann halt das Balance-Spiel spielen. Und ne, da hatte ich die Leute dann wieder ins Boot geholt. Danach habe ich dann noch ein, zweimal Witze darüber gemacht. Und als ich dann merkte so, oh, das war jetzt schon das zweite Mal danach, dass ich darauf Bezug genommen habe, dass sie gegangen ist, habe ich dann noch so abschließend gesagt, merkt man gar nicht, dass das meinen Selbstwert angegriffen hat, oder? So, und spätestens da war dann auch das abgeschlossen, so insgesamt. Ich bin ganz froh, dass sowas nicht häufiger vorkommt. Das ist relativ selten, dass Leute so offensiv gehen.
Ja, so selten, dass wir auch noch nie drüber gesprochen haben.
Ja, also manchmal, das meiste, was passiert, wenn jemand so offensichtlich geht in der zweiten Hälfte und ich dann frage, so, ne, dann ist so, ja, wir müssen zum Bus, tut mir leid, oder wir müssen zum Zug und so weiter. So, das kann ich total nachvollziehen. Und
ja, klar.
Die Shows neigen auch manchmal zur Opulenz. Also manchmal sind die erstaunlich lange.
Ja.
Ich muss das mal wieder ein bisschen zurückfahren.
Ja, würde ich auch sagen, vor allem bei Shows, die nicht am Wochenende sind.
Ich muss da irgendwie eine 15-Minuten-Nummer oder sowas rauskürzen aus dem Ganzen. Was schade ist, weil die zweite Hälfte ist so herrlich konfus. Also die zweite Hälfte von dem Programm ist total, ich mag die total gerne. Die ist richtig gut. Und ich würde da nur ungern was aus diesem Kartenhaus was rausnehmen. Aber ja, das wird ja nicht komplett in sich zusammenfallen. Das ist ja schon die falsche Vorstellung an der Stelle.
Aber ich erinnere mich auch an, also meistens sagst du ja, die erste Hälfte geht so 45 Minuten bis eine Stunde.
Ja.
Und die zweite Hälfte eine Stunde.
Ja.
Sodass normalerweise man auch mit 2 Stunden gut hinkommen könnte,
genau,
inklusive Pause.
Dann ist Viertel nach 10, dann, naja, dann, ja gut.
Wenn, also ich habe schon Abende erlebt, da war die erste Hälfte eine Dreiviertelstunde, dann war 15 bis 20 Minuten Pause und dann war man halt so kurz nach 10 fertig, was ich immer eine genau perfekte Länge finde.
Ja, eigentlich ist eine gute Stand-Up-Show ist wie ein Fußballspiel, 2x45 Minuten,
ja,
und dazwischen halt eine Halbzeit.
Ja,
so,
ja, ja.
Beziehungsweise eigentlich ist eine gute Stand-Up-Comedy-Show eine Stunde und dann vorbei. Mhm. So, das,
ja,
machen halt die Amis, so, das machen wir halt nicht.
Ja, die Amis machen ja alles wesentlich zusammengestauchter als wir, also was dieses Künstlerische angeht, ist ja, ja auch, aber ich finde dieses always leave the audience want more.
Ja, das ist auch
das
ganz wichtig.
Das stimmt
ja
auch einfach.
Ja.
Also.
Also das always leave the audience wanting more und was auch stimmt ist, ist kein Spruch, das ist ja so ein Spruch, aber always give the audience something new.
Ja.
So, die Leute mögen Bärenkatapult und den Awesome Tags immer noch.
Ja,
auch
lieben
noch über
die.
10 Jahren.
Boah, irre.
Und das finde ich auch total toll und ich freue mich, dass ich den Leuten was gegeben habe, was sie so lange unterhält. Das hätte ich niemals erwartet, dass irgendwas von dem so eine Halbwertszeit hat.
Ja, und was ja auch, also ein Wiedererkennungswert, weil wie oft stand ich schon im Festival in irgendeiner Schlange beim Einlass und ich hörte von irgendwo Bärenkatapult und aus einer anderen Ecke, was? Und sofort haben die sich gefunden, ne?
Ja, also, total. Und das Ding ist, unabhängig davon, ob ich möchte oder nicht, ich kann den Text nicht mehr machen. Wenn ich anfange, regelmäßig in Shows den vorzulesen, dann freuen sich die Leute, dass sie den hören, gar keine Frage, aber dann denken sie, kaufe ich mir Karten für die nächste Show? Weiß nicht, weiß ja, was passiert.
Ja, 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 total.
Wenn ich neue, coole Sachen gebe, dann kaufen sie sich Karten für die nächste Show, weil sie wissen, oh, da war jetzt neues Material, das kann ich alles noch nicht, das hat mir gefallen, dann gucke ich mir auch das nächste Programm an, weil ich habe ja schon gelernt bei Jan Philipp, wenn es was Neues gibt, dann gefällt mir das.
Ja, so. Wo ich finde, da gibt es auch Ausnahmen, also es gibt so, ich finde zum Beispiel bei Festivals, da muss Bärenkatapult kommen.
Klar, also ja.
Da sind die Leute aber auch nicht, also da sind die nicht so, ich kaufe mir eine Karte für Jan Philipp und bin gespannt auf, was er Neues macht oder was er macht, sondern die sind in Krawallstimmung. Die wollen
ja
einfach nur, ja, die wollen hören, was sie kennen, die wollen grölen und schreien und feiern.
Ja.
Und ich finde, man kann das, also das machst du ja auch, also ich glaube, ich habe das so 1-2 Mal erlebt in den letzten Jahren, dass es so eine Zugabe ist. Also bei irgendeiner, wo dann auch die Stimmung so kocht und dann fragst du die Leute, ob sie noch was hören wollen und dann kommt es natürlich und so und dann passiert das ganz selten mal.
Das ist ja auch was anderes. Das ist
ja, genau.
Ne,
das
wenn das halt irgendwie eingefordert wird und das so explodiert und beim Festival sowieso nochmal, wie du sagst, eine ganz andere Kiste. Aber so halt, ich kann das nicht regulär.
Nee, nee, machen. Auf gar keinen Fall. Also, nee, das wäre auch, also mal abgesehen davon, dass es halt, ne, genau das, was du alles gerade erklärt hast, ist ja einfach scheiß langweilig für dich.
Das kommt noch hinzu.
Also ich meine, du machst ja eh über 1,5-2 Jahre das gleiche Programm. Ich meine, klar, bei dir ist es immer so, ich habe es ja auch schon 1 Milliarde Mal gesehen, aber es ist immer was anders.
Es ist immer was anders.
Es
entwickelt sich immer weiter.
Genau. Und ich wurde neulich gefragt, wenn du bei Shows dabei bist, guckst du das eigentlich noch an, weil du hast es doch bestimmt schon so oft gesehen. Ich so, ja, ich habe es oft gesehen, aber die meiste Zeit gucke ich es mir an, je nachdem, ne, manchmal ist vielleicht auch nicht so ein guter Tag und bin dann lieber irgendwie im Backstage auf der Couch, aber die meiste Zeit gucke ich es mir an, weil es immer irgendwas anderes gibt. Klar, ich erkenne Teile wieder, aber du machst Sachen anders, du nimmst auf andere Sachen Bezug, du reagierst auf Sachen und so. Deshalb ist es auch immer ein bisschen was anderes. Aber abgesehen davon spielst du halt über 1,5, 2 Jahre das gleiche Programm.
Ja.
Und wenn du dann noch dabei einen Part hättest, der über 10 Jahre alt ist,
mhm,
und den dann immer wieder, boah, du würdest doch bekloppt werden.
Ich würde total bekloppt werden. Also wenn, angenommen, es wäre ein Marker, ein Charakteristikum von Professionalität, auch sowas rüberzubringen, als hättest du den Text gestern geschrieben.
Ja.
Dann ist das ein Grad an Professionalität, den ich nicht habe.
Ja.
Ich glaube nicht, dass es das zwangsläufig ist. Ich glaube, dass meine Methodik und wie ich das mache schon sehr, sehr richtig ist.
Ja.
Und ich freue mich auch schon auf das nächste Programm.
Ja, ich auch sehr. Oh Gott, ich bin so gespannt.
Ja, ja, ich glaube, also bisher ist es mir ja auch immer gelungen, da habe ich mit der Dame vom Theater, Neuen Theater Höchst, die hat mich ja jetzt auch schon einige Jahre gesehen, mhm, und das beobachtet, und die hat zu mir gesagt, dass es ganz bemerkenswert ist, wie ich das schaffe, immer besser zu werden.
Ja, das ist wahr.
Und das Ding ist, ich spiele seit über 10 Jahren Solo-Shows und also 10 Jahre und ein ganz kleines bisschen. Und ich trete seit, ja, im März sind es jetzt 15 Jahre.
Boah, bist du alt auch, ne? Bah.
Total. Und ich schaffe es trotzdem immer noch besser zu werden.
Hm. Ja, es ist nicht anders, sondern es entwickelt sich. Es wird besser.
Ja. Ja, es ist, also es gibt auch schon Sachen, die anders sind. Also es gibt, ich habe in Quantenheilung lese ich 2 Texte vor über den Abend.
Ja.
So, das ist schon, die Menge ist schon wesentlich geringer geworden, die Stand-Up-Parts sind wesentlich größer geworden.
Genau.
Und früher gab es gar keine wirklichen Stand-Up-Parts, es gab Überleitungen und Anekdoten.
Genau das meine ich ja mit, es wird nicht einfach nur anders. Also du machst nicht immer nur quasi den gleichen Ablauf, aber mit neuen Inhalten.
Danke, jetzt verstehe ich, was du meinst.
Genau,
ja.
Sondern also es ist nicht einfach nur quasi Schema F, aber es kriegt einen neuen Anstrich, sondern es entwickelt sich halt.
Ja.
Also es verändert sich, es wird besser, es werden Sachen rausgenommen, wieder rein. Also ne, da merkt man halt eben, dass es halt.
Aber das ist auch total ungewöhnlich auf Künstlerebene, in ganz vielen unterschiedlichen Kunstformen. Aber gerade bei Stand-up ist es auch so, du erreichst eigentlich irgendwann so ein Plateau.
Ja.
Und das ist dann dein Niveau und dann geht das nicht mehr weiter eigentlich.
Und das ist ja dann auch die Schublade, in die man gesteckt wird, ne? Also wie, jetzt ganz blöde Beispiele, wie Thorsten Sträter, der ist, der vorliest.
Ja.
Mario Barth, der über Frauen Witze macht.
Ja.
Und, ne, also so gibt's ja.
Was er ja auch gar nicht mehr in dem Umfang macht, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Es hat sich auch thematisch erweitert, aber da ist das so, es ist halt jetzt nur, sind jetzt nur andere Themen dazugekommen, aber man macht das immer noch auf dieselbe Art und Weise.
Ja,
so.
Genau.
Und bei mir gibt es halt ulkigerweise auch nach über 10 Jahren eine konstante Weiterentwicklung nach oben. Jedes Programm ist besser als das davor. Und wenn nicht, dann ist aber wenigstens jedes zweite Programm besser als die davor.
Ja.
Und das auch nach 10 Jahren so beizubehalten, das ist halt das ist zumindest meiner Beobachtung nach eher ungewöhnlich.
Ich glaube aber auch, dass, also ich finde, du hast relativ früh angefangen, Solo-Shows zu machen.
Mhm.
Ich glaube, viele, also gerade wenn ich jetzt irgendwie an Thorsten denke, der ja, wo ich nicht sagen möchte, dass nur weil er der ist, der vorliest, quasi.
Ich glaube, wir haben beide eine sehr hohe Meinung von Thorsten.
Ja, aber sowas von, ich finde ihn auch so, also so absurd witzig.
Ja, das ist unglaublich, wie
wirklich,
lustig der
ist. Wirklich, wirklich wahr. Und ich glaube aber, also Thorsten hat ja viel später erst überhaupt quasi angefangen, sowas wie Solo-Shows zu machen. Der war ja viel älter als du. Und du warst ja blutjung. Ich habe gerade die ganze Zeit drauf geguckt auf dein Hin und Zurück nur bergauf Plakat, was ja deine erste Solo-Show in.
Es war die erste Sinne. Lesung aus dem Buch. Da war ich dann, glaube ich, 19 oder so.
Genau. Und überleg mal, Alter.
Ja.
Alter, was war das denn? wie krass das ist. Also, dass du mit 19 dich dahingestellt hast und hast gesagt, ich habe jetzt hier ein Buch und da lese ich draus vor und ich kriege das jetzt hier hin, ein ganzes Abendprogramm zu füllen. Das ist ja insane.
Ja.
Eigentlich.
Ja.
Und
wollen wir gar nicht mal die Frage der Qualität an der Stelle betrachten. Allein, dass ich das gemacht habe und dass das irgendwie funktioniert hat,
ja,
und der Abend nicht vor der Pause in Flammen aufgegangen ist,
ja,
ist schon
die beste Übung, die du haben kannst. Also kein Wunder, dass sich das weiterentwickelt, weil du ja gar nicht irgendwann dann, keine Ahnung, so viel Erfolg hattest, dass du dachtest, oh, jetzt muss ich irgendwie ein ganzes Programm füllen und das muss jetzt irgendwie richtig krass sein und da ist übelst der Druck, sondern du hast die Chance gehabt, dich weiterzuentwickeln und hast ein Glück, das niemals verloren. Du hast es niemals aufgegeben zu sagen, da mache ich jetzt wieder neu und besser. Und
das Ding ist, weil mir das halt auch Spaß macht, mich weiterzuentwickeln.
Ja,
ich habe eine immense Freude daran herauszufinden, was die Obergrenze meines Potenzials ist.
Yeah, yeah, yeah.
Und ich habe eine immense Freude daran entwickelt, auch erst in den letzten Jahren, aber so in Grundzügen war die auch schon immer, glaube ich, irgendwie da. Aber in den letzten Jahren ist es deutlich mehr geworden, mich weiterzuentwickeln, generell einfach. Das ist was mir mittlerweile großen Spaß macht. Und
schön.
Total. Und es wird auch im neuen Programm viele Neuerungen geben. So.
Ich freue mich so.
Es wird,
ich weiß noch gar nichts,
Sachen geben, die in Grundzügen schon mal da waren, aber die halt in einem völlig neuen Umfang und in, weiß ich nicht, ich hoffe sehr doll in einer neuen Qualität da passieren. Wenn du dir meine albernen Songs und Rap-Versuche, also selbst der Riesenkalmar, als ich den angefangen habe, ist ja in der Qualität auch nochmal krasser geworden.
Ja,
der mittlerweile ist das ja einfach ein guter Song, wo ich gar nicht schlecht rappe, so.
Ja.
Dafür, dass ich wirklich kein Rapper bin, so.
Ja.
Also, da passiert schon echt einiges und ich bin auch echt total gespannt, wie das wird. Und vor allem, was halt auch, ich habe, glaube ich, auch ein paar Schlüsse gezogen, die richtig sind. Und auch, ich will nicht sagen an den richtigen Stellen, aber deutlich bevor es zu spät war.
Mhm.
Was ich zum Beispiel verstanden habe, war, dass das Schwierige gar nicht das erste Soloprogramm ist. Dein erstes Soloprogramm ist ein Best-of von den Jahren davor.
Ja.
Da hast du mehrere Jahre, also bei mir waren es 4 Jahre Entwicklungsarbeit im Prinzip reingesteckt und das ist dann nur so, okay, ich nehme die besten Nummern, überleg, in welcher Reihenfolge mache ich die und was erzähle ich dazwischen zur Überleitung. Das war das erste Programm. Und ich fand immer viel schwieriger war das zweite Programm, wo du dann ohne 4 Jahre Entwicklungszeit aus dem Nichts was hochziehen musst. Und das hat erstaunlich gut funktioniert.
Mhm.
Und weil das so erstaunlich gut funktioniert hat, hatte ich danach eine sehr schöne Bestätigung und dann war so, man muss sagen, How to Human, also das war dann das dritte Programm.
Das war ein immenser Step.
Das war schon ein immenser Step,
ja,
aber die Aufzeichnung war nicht die beste. Wir
haben
die Aufzeichnung von How to Human gemacht zu einer Zeit, wo ich extrem unsicher war und es mir richtig doll nicht gut ging. Und das merkst du auch, also ich merke das, wenn ich das höre bei Spotify.
Du merkst es, aber sonst merkt man es nicht.
Ja, sonst ist es halt sehr schnell, sehr konfus und ich lache viel nervös, aber das mache ich halt alles, weil es mir nicht gut ging. Und jetzt so mit Surrealität war dann nochmal ein immenser Step, da ist viel mehr in eine Stand-Up-Richtung gegangen, jetzt dieses Programm hat sich dann, Quernheilung hat sich da richtig reingelehnt und illegale Straßentherapie, Leute, das neue Programm, das wird nochmal anders werden. So.
Du hast noch gar nichts verraten. Und
ich habe gerade den Titel verraten, aber den Titel wissen schon ein paar Leute.
Und bitte keinen Druck machen, also selbst wenn es jetzt nicht nochmal…
Ich empfinde das nicht als Druck,
okay,
also ich habe dann schon manchmal so, oh, hoffentlich wird das gut, aber ich empfinde das nicht als Druck, mir macht das Spaß, also ich finde das als Herausforderung und cool. Ich möchte ein paar Sachen ausprobieren, ich möchte ein paar Sachen machen, die werden am Anfang… Werden die auch noch ein bisschen rumpelig sein? Klar, alle die Programme sind die ersten paar Shows ein bisschen rumpelig und dann schleift sich das relativ schnell rund, weil ich, und das Krasse ist, es schleift dann halt auch immer weiter über die Jahre.
Ja, bis zum Schluss.
Ja, klar.
Ja.
Weil ich halt auch relativ schnell spitz kriege, was funktioniert, was funktioniert nicht und warum.
Mhm.
Und Ich sagte ja eben gerade, ich habe so ein paar Sachen verstanden, vielleicht nicht zum richtigen Zeitpunkt, aber lange bevor es zu spät war. Und das merkst du halt auch an dem Übergang zu Surrealität, beziehungsweise spätestens von Surrealität in Quantenheilung. Mhm. Da habe ich ja auch nochmal so einen Workshop mit einem Fernsehredakteur gemacht, der mir nochmal so einiges beigebracht hat. Da hat sich bei mir persönlich viel weiterentwickelt, wo ich auch dann in der Lage war, so ein paar von den Defiziten in Anführungszeichen, die ich vorher hatte, so ein bisschen auszupolieren.
Ja,
so
ja,
ein bisschen auch das rauszuschleifen. Mhm. Und jetzt muss ich mir mal Gedanken machen, was für Defizite ich jetzt als nächstes rausschleife.
Ja.
Und ich habe halt, was ich meine an der Stelle ist, ich war vorher, glaube ich, so ein bisschen so, ich komme vom Poetry Slam und Poetry Slam ist eigentlich das Beste, was es gibt. Das war vorher so, ja, aber ich glaube, das war vorher schon so ein bisschen, nicht offensichtlich nach außen, aber so innen drin war das schon so ein bisschen meine Überzeugung.
Ja.
Und dann habe ich aber spitz gekriegt so, oh nein, da gibt's viele Leute, die machen Sachen, wovon ich viel lernen kann. Mhm. Und das hat mir echt gut getan.
Und ich finde auch, also du hast ja jetzt noch zwei Texte im Programm, das sind aber keine Slam-Texte.
Nee, das sind eigentlich ordentliche Kurzgeschichten.
Ja,
also,
genau.
Das sind
also,
richtige,
das ist ja,
die sind auch viel zu lang einfach,
genau,
für Slam-Texte.
Das ist so das Erste, was mir auch einfallen würde, es ist weit über Zeitlimit hinaus.
Ja.
Es hat nichts von Poetry Slam-Klischee. Es hat keinen Duktus, es hat nicht eins, es hat nicht irgendeine Weltschmerzschwere.
Gut.
Ich meine, klar, jetzt reduziere ich Poetry Slam auch auf seine Klischees.
Ja.
Aber wenn du, also es gibt ja Poetry Slam Texte, die du als Poetry Slam Texte erkennst.
Ja.
Die, und eben solche sind es halt nicht. Also man könnte wahrscheinlich eine verkürzte, verdichtete Version auf einem Slam vorlesen. Das liegt ja aber auch daran, dass das Format so aufgebaut ist, dass du alles machen kannst, was du willst. Das heißt, es hat immer Platz auf einer Slam-Bühne, aber es passt überhaupt nicht in diese Klischee-Box hinein.
Total, das war ein Vorteil, den ich schon immer hatte, dass ich halt nie in diesen Poetry-Slam-Duktus reingefallen bin, zum Beispiel.
Ein Glück.
Das,
Ich war am Anfang, ich muss gerade mal so zurück überlegen, ne, so die ersten Slam-Texte, die ich gehört habe in diesem Duktus, ich war ganz beeindruckt. Habe ich gedacht, wow, toll, sind das Poetinnen.
Ja.
Wie heftig.
Weil dieser Duktus korrespondiert mit einer Vorstellung, die man davon hat, wie Gedichte zu klingen haben. Oder zumindest irgendwas, was Kunst ist.
Ja.
Das muss auch so vorgetragen sein.
Ja, genau.
Und was, ja, bitte.
Und diese Ebene von, oh, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, was für krasse Kunst. Also irgendwann nach Jahren stumpfst du ja ab und denkst, dieser Duktus nervt mich zur Hölle.
Ja.
Und wenn ich es nicht verstanden habe, finde ich es kacke, weil ich habe es nicht verstanden. Mach doch klar, was du sagen willst.
Ja, alles, was es wert ist, gesagt zu werden, ist wert, dass es klar gesagt wird.
Ja.
Ja. Und das ist halt auch das Ding, ich glaube, ganz viele Leute beim Slam haben so geschrieben und schreiben so, und es kommen noch ganz viele Leute nach, die auch so schreiben, weil die halt alle denken, so klingt halt ein Gedicht.
Yeah.
So muss man das machen, damit das ein Gedicht ist. Aber viel interessanter ist eigentlich, wenn du deine eigene Version davon machst. Mhm. Lern gerne die ganzen Tricks und Kniff. Ich bin mittlerweile gleich, ich versuche mal fokussiert zu bleiben. Stell das mal hinten an. Aber es ist halt viel interessanter, wenn du deine Stimme findest und die ausdrückst. Sprich so, wie du sprichst. Sag, was du denkst. Mhm. Sei eigen, mach dein eigenes Ding. Das ist viel spannender, als so zu formulieren und aufzubauen und das Spoken Word Ding zu machen, das alle machen. Und mittlerweile, und jetzt komme ich zu dem, wo ich mich gerade unterbrochen habe, mittlerweile glaube ich, man sollte eigentlich so Workshops in dem Bereich anders strukturieren, weil ich bin auf die Bühne gegangen, ich hatte keine Ahnung, was ich da mache, weder im Bereich Poetry Slam, noch im Bereich Comedy, noch sonst irgendwas. Ich habe das einfach so gemacht, hab mir dann halt so eine arrogante Haltung aufgebaut, so das, was wir hier machen, das ist das Nonplusultra. Und dann Und das brauchst du auch, weil da passiert ganz viel Neues und Aufregendes und ganz viel Individuelles. Zumindest bei mir, ja, bei mir war das so.
Bei dir war das so, ja.
Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass ich eine arrogante Haltung habe und habe angefangen, die Basics zu lernen. Und davon profitiert jetzt das, was ich mache, weil ich kann jetzt mein eigenes Ding machen mit der Qualität, die durch das Wissen um die Basics kommt.
Ja.
Und was ich jetzt dann natürlich in Zukunft machen werde, ist noch mehr Innovationen, noch mehr besser in den Basics werden und das noch besser miteinander kombinieren und da halt ganz tolle, aufregende Sachen draus machen. Und ich glaube, dass das auch vielleicht der bessere Weg ist. Niemand hat doch Bock, wenn man irgendwie, zumindest nicht, wenn du sowas Künstlerisches, Kreatives anfängst, erstmal zu lernen, wie funktioniert, oder wenn, mit Gedichten kenne ich mich nicht so gut aus, aber bleiben wir im Bereich Comedy. Du hast doch, wenn du anfängst mit Comedy, hast du doch keine Lust, die Basics des öffentlichen Redens, des Public Speaking zu lernen. Du hast doch keine Lust, dich mit Rhetorik auseinanderzusetzen. Du willst auf die Bühne gehen und willst deine Witze erzählen und mit den Leuten eine gute Zeit haben. Und ich denke, das ist total, also das ist voll legitim und das ist auch genau der richtige Anfang. Mach das.
Voll.
Und wenn du dann gemerkt hast, hey cool, da ist irgendwas, das macht was mit mir und das macht was mit den anderen und ich möchte das weitermachen, dann mach das immer mehr und irgendwann kommt dann eines Tages der Tag, wo du merkst, so, auch wenn du schon lange professionell das machen solltest, der Tag, wo du merkst, so, oh, ich muss mal wirklich die Basics lernen. Dann lern die Basics und dann profitier davon.
Ich habe das einmal erlebt, da war ich bei so einer offenen Comedy-Bühne, wo halt sich einfach alle anmelden konnten und da waren halt so die ersten 3-4 Leute waren halt genau das. Ja, also du hast so richtig gemerkt, die haben sich damit auseinandergesetzt, wie funktioniert Stand-up?
Ja.
Und wie macht man dann also einen Witz, ne? Also, ne, dann waren die so richtig so, ja, und dann neulich und dann, ne, war ich einkaufen und dann bauen die das so auf, dann bauen die das so auf und dann kommt die Pointe.
Ja.
Und das ist halt, also, bei allen komplett abgestunken. Ja. Weil es halt, also dieses klassische Comedy-Schema war, aber dann halt nicht so richtig lustig. Weil es halt so, du hast richtig gemerkt, die haben Baukasten aufgemacht, haben sich die Teile zusammengesetzt und dann gehofft, dass es funktioniert.
Ja.
Und dann kam aber einer spontan. Also wo so seine Freunde gesagt haben, ey, keine Ahnung, Peter, du bist so lustig.
Los, Jördis.
Jetzt geh doch mal auf die Bühne. So. Und dann kam da dieser leicht angetrunkene Peter, der dann halt einfach quasi so ein, wie wenn du in so einer Gruppe bist, da ist so ein Witzbold dabei.
Ja.
Und der war aber wirklich lustig, weil der halt so den Moment aufgegriffen hat und einfach irgendwie er selber gewesen ist und halt eigentlich, also ein super funny Typ war und es war mega witzig.
Ja.
Und er hat auch überzogen, aber niemand hat es gestört, weil es halt so lustig war.
Ja.
Und da habe ich so gedacht, so, ja, das ist es. Das ist der Antrieb, den es braucht. Dieses, ich bin irgendwie lustig, ich bin dann, wie ich bin. Und das präsentiere ich jetzt irgendwie auf einer Bühne. Und wenn der jetzt noch hergeht und
die Basics lernt dazu, perfekt.
Dann wird der ein richtig lustiger Comedian.
Das ist aber schwer, die meisten Leute machen diesen Schritt nicht, weil er bekommt jetzt Bestätigung für das Konzept, also zumindest das gedankliche Konzept, das Konstrukt, was er gemacht hat. Er hat jetzt gelernt, wenn ich unvorbereitet auf die Bühne gehe und einfach ich selbst bin und im Moment und so, dann funktioniert das. Und dann den Schritt zu machen und zu sagen, aber vielleicht kann ich zusätzlich noch davon profitieren, die Basics zu lernen, das ist halt, den musst du erstmal machen. Ja. Weil der wird damit recht weit kommen. Also wenn der da engagiert ist und das weitermacht und ein lustiger Kerl ist, dann kann er damit eine ganze Weile kommen. Und es ist ja auch nichts falsch daran. Ne? So, das klingt jetzt so gerade, als würde ich sagen, das wäre falsch, dass er jetzt diesen Schluss macht. Nein, ist ja genau richtig.
Ja, so. Ja, total.
Ist ja richtig, dass er diesen Schluss lernt an der Stelle. Und es ist auch okay, dass er das damit macht. So, es ist halt so das Potenzial. Es könnte noch besser sein.
Ja.
Eine Freundin von mir hatte jetzt vor 2-3 Wochen ungefähr war die das erste Mal auf einer offenen Bühne. Mhm. So, und mit der habe ich mich vorher 2-3 Mal zusammengesetzt. Mhm. Und da war auch relativ schnell klar, was auch daran lag, dass sie das recht eindeutig formuliert hat. Die hat gesagt, Jan Philipp, du schreib keine Witze für mich. So, das hätte ich sowieso nicht gemacht. Aber
kostet teuer Geld.
Ich habe dann, also sie hat halt formuliert, dass sie gerne, also sie möchte, dass das ihre eigenen Witze sind. Mhm. Weil sich das sonst halt doof anfühlen würde, ne? Mhm. Wenn sie dann nur, wenn ich ihr Pointen vorschlage und sie macht die dann, ist es nicht ihrs. Mhm. So, genau dieser Antrieb, ich möchte mit meinen Sachen und was habe ich dann gemacht? Ich habe ihr natürlich keine Pointen, ich habe mich 2-3 Mal nicht zurückhalten können, ja, aber ich habe ihr keine Pointen vorgegeben, ich habe ihr nichts vorgeschrieben. Ich habe mit ihr über die Psychologie des Publikums geredet und die Psychologie von ihr selber. Mhm. So. Ich habe mit ihr darüber geredet, dass das im Prinzip hauptsächlich ein Confidence-Game ist, was da auf der Bühne gespielt wird. Du kannst mittelmäßiges, vielleicht sogar unterdurchschnittliches Material haben, solange du selbstbewusst bist und sympathisch, spielt das überhaupt keine Rolle.
Ja, das stimmt.
Weil die Leute nicht interessiert, ob das qualitativ hochwertige Witze sind. Also es gibt natürlich einige, die interessiert, dass das qualitativ hochwertige Witze sind. So, gar keine Frage. Aber die meisten Leute gehen zu Stand-Up-Comedy, weil sie eine gute Zeit haben
wollen. Ja, sie wollen mitgerissen werden.
Genau.
Und das kann man ja auch ausstrahlen.
Genau. Und je mehr du das ausstrahlst, desto weniger gut muss dein Material sein.
Yeah.
Oder beziehungsweise desto mehr mittelmäßiges Material kannst du dir erlauben. So, sie hat halt den Vorteil, dass sie auch noch ein paar echt gute Witze und Themen hatte. Sie hatte, was sie so gut hingekriegt hat, war zum Beispiel genau das nicht zu speziell zu machen, dass dem niemand folgen kann, das nicht zu intellektuell zu machen, dass dem niemand folgen kann, sondern es war so, hey, im Büro und ich habe mein Leben lang die Pille genommen und jetzt nicht mehr und jetzt habe ich das erste Mal, spüre ich meinen Eisprung, wie krass ist das denn? So, das ist halt sehr lebensnah und das, ne, funktioniert halt besser, als wenn du Kunstgeschichte, irgendwas, Witze über Kunstgeschichte machst. So. Und
weil du gestern Kunstgeschichte-Professor gewesen
bist. Ja, wir haben gestern Pen and Paper gespielt und wir spielen so ein Detektiv-Pen and Paper. Kurzer Exkurs an der Stelle. Wir spielen so ein Detektiv-Pen and Paper und meine Figur ist eigentlich ein Klempner, der aus Versehen in diese Ermittlung reingeraten ist.
Das ist so witzig.
Und die ganze Zeit aber so tut, als wäre ein Kunsthistoriker der Typ, der eigentlich angeheuert wurde. Er tut halt die ganze Zeit, als wäre der so, weil das spielt so zur Zeit der großen Depression in Amerika und er hofft einfach, dass er bezahlt wird am Ende, wenn er nicht auffällt. Und halt, um sich auch diese Peinlichkeit zu ersparen. Und dadurch haut er halt immer so Klempner-Sachen raus, aber sagt dann halt so Kunsthistorisch.
Ja. Also. Und du hast ja auch echt ein paar Mal Glück gehabt mit deinem Charakter, dass dir dann, ne, aufgrund irgendeiner Vorgeschichte und einem guten Würfelwurf ist dir dann eingefallen, dass die Person irgendeinen Vortrag an irgendeiner Uni gehalten hat und so, was dann halt so einfach so richtig Luck ist.
Was ich für,
aber es war so funny, ey.
Was ich gemacht hatte, ich habe ihm so einen Punkt, also das Niedrigste, was du machen kannst, habe ich ihm in, was war das? Archäologie gegeben.
Stimmt, der ist Archäologie.
Mit der Begründung, er hat am College, am Community College, hat er neben seiner Trade-Ausbildung zum Klempner einen Kurs in Archäologie belegt, aus Interesse heraus. Und dadurch kannte er dann zufällig die Auftraggeberin, die halt eine berühmte Archäologin war, und konnte halt dann, ne, seine Tarnung aufrechterhalten. Und es ist
so
aber
geil.
Auch so geil, weil der Typ rennt halt aber auch die ganze Zeit mit so einem, nicht so einem Werkzeugkoffer, aber so einer Tasche, so einer ledernen Tasche, wo dann seine ganzen Hämmer und Schraubenzieher und Rohrzange und alles drin ist und und muss dann halt die ganze Zeit so auffällig, unauffällig sein.
Und das ist wirklich, also ich meine, und dann irgendwie eine halbe Stunde später, wir treffen auf einen Sheriff und du hast dir genau einen Punkt in Polizeijargon gegeben.
Ja gut, das macht natürlich auch unser DM so ein bisschen, dass das so funktioniert, aber ne, da war halt auch die Idee, ne, er hat so ein bisschen so Straßenerfahrung, so ein bisschen mit der Polizei schon mal in Kontakt gekommen. So, ich habe auch einen Punkt in Recht, weil ich schon mal verklagt wurde, so. Oder beziehungsweise der Charakter schon mal verklagt wurde. Ja, genau.
Herrlich.
Ja, macht ganz, ganz viel Spaß.
Ja.
ich weiß nicht, wie ich den Bogen zurückschlagen soll zu dem Thema, wo wir hergekommen sind. Aber ne, also mit der Freundin habe ich dann halt, ne, also eher dann so, wie strahlt man halt aus, dass man selbstbewusst ist, wie schafft man das, die Leute mitzuziehen, wie funktioniert, was kann man beim Improvisieren so ein bisschen machen, mit welcher Erwartungshaltung und mit welcher Psychologie, vielleicht mit Anführungszeichen gesprochen, sitzen die Leute da im Publikum und also auch so Sachen wie dann halt, die Leute wollen sich ja wohlfühlen. Die Leute wollen lachen und die Leute wollen sich wohlfühlen. Mhm. Und solange du entweder ausstrahlst, dass du halt komplett die Kontrolle hast, oder halt ausstrahlst, so egal was passiert, das wird eine spaßige, gute Zeit. Uns kann hier gar nichts Schlimmes passieren, weil egal wie weird oder schräg oder unangenehm das wird, es ist alles gut. Dann können die Leute sich halt entspannen.
Das
so.
Passiert ja schon im Kleinen. Also du kannst ja, also zumindest meiner Erfahrung nach, wenn du quasi, gut, ich meine, da gibt es natürlich auch Ausnahmen, aber wenn du jetzt zum Beispiel in einen Raum kommst und mit Leuten verabredet bist und du kommst da schon rein und bist so richtig mit guter Laune am Start. Ich merke das so häufig morgens im Büro, wenn ich so mit guter Laune ins Büro komme und sage, na, ja, ihr Geilos, und mach halt erstmal irgendwie einen kleinen Spaß und so. Sofort haben alle mit gute Laune.
Ja.
Weil die
Leute wollen sich auch wohlfühlen.
Genau.
Die Leute wollen eine schöne Zeit
und
haben, auch im
Büro. Und du kannst die so leicht abholen, indem du quasi einfach eine Stimmung vorgibst. Wenn du so reinkommst und bist so, ich weiß jetzt nicht so ganz, und versuchst, die Stimmung der anderen anzunehmen, dann ist es, glaube ich, dass es eher schief geht.
Ja.
Aber wenn du die Stimmung vorgibst, die mitreißt, ihnen vielleicht auch sogar, keine Ahnung, irgendeine Vorlage gibst, um irgendwas Lustiges oder Schönes zu sagen oder so, die sind sofort
gerade bei dir als Chefin sind die Leute dann natürlich dann, ne, nehmen den Vibe auf. Aber viele Leute wissen auch, glaube ich, gar nicht so genau, wie sie einen Vibe erzeugen können in einem Raum. Mhm. Aber sind sehr empfindsam für den Vibe. Also nehmen den dann auch gerne auf.
Mhm.
Und vor allem, wenn das ein positiver Vibe ist.
Das ist ja quasi das, was auf der anderen Seite passiert, ne? Also, ne, das ist ja dann quasi, wenn da drei Leute, ne, ich ins Büro komme, da sitzen drei Leute, die nehmen den Sense auf und ich gebe einen vor, weißt du?
Ja, aber die nehmen ja den auf, den du vorgibst.
Ja, genau, aber dafür musst du ja in der Lage sein, auch so ein bisschen den Raum zu lesen quasi. Und ich meine, das war eigentlich quasi bezogen auf dieses Comedy-Bühnen-Ding.
Du musst ein bisschen in der Lage sein, den Raum zu lesen.
Ja, genau.
Ja.
Und,
die Leute nicht. Die Leute sind in einem Gefühl, was halt im Raum gerade da ist. Und wenn du dann reinkommst und änderst das Gefühl, auch noch in eine Richtung, wo die Leute eigentlich auch hinwollen, dann nehmen die das natürlich so auf und auch dankbar an.
Das
so.
Ist das, was ich meine, auch mit auf einer Comedy-Bühne stehen. Also die Leute sitzen da, wollen den Raum aufnehmen quasi, die Stimmung aufnehmen und sind auch noch in der eigentlich sehr geilen Position, lachen zu wollen.
Ja.
Und wenn du dann rauskommst und schon bevor du einen Witz machst, den Leuten mitgibst, ich bin selbstbewusst, hab hier mega Spaß dran und finde das alles selber total lustig, dann holst du die ab.
Total.
Ja.
Total.
Und ich möchte noch sagen, dass das natürlich dann auch, also ich will das nicht kleinreden, dass es deine Bekannte einen guten Auftritt hatte.
Ja.
Aber sie hat natürlich mit dem Cheatcode gespielt, ne?
Ja,
also,
Cheatcode würde ich nicht sagen. Also das ist
naja, wie viele Leute, die sich auf eine Newcomer-Bühne stellen, haben vorher die Chance, mit einem Comedian, der das schon ein paar Jahre macht, das beruflich macht und etabliert ist, die Nachhilfe zu bekommen? Das ist ja one in a million. Das ist ja nicht der normale Weg zu gehen.
Und wenn ihr einer dieser One in a Million sein wollt, dann bucht meinen Kurs Comedy leicht gemacht. In nur 3 Stunden zum Haha.
Zum Haha?
Ja, weiß ich nicht. Haha Comedy Star.
Ein bisschen cringe, aber ich lieb's. Haha, Comedy Star. Es ist so ein bisschen, als wärst du so ein Rüdiger, der so.
Das Ding ist, also ich weiß nicht, wie viele Leute die Chance haben, das vorher zu machen. Du kannst Kurse buchen bei Leuten.
Ja, aber das ist ja nicht der normale Weg. Und wenn du Kurse buchst, dann buchst du ja nicht bei einem, also ich kenne keinen aktiven Comedian, der das beruflich macht, etabliert ist und Comedy-Kurse anbietet?
Also ich kenne ein paar. Das sind halt im Regelfall nicht die halt, die dann so eine, die obere Fernsehriege, die haben zu viel zu tun und denen geht's auch finanziell zu gut, als dass sie das machen müssten. Aber halt schon die Ebene darunter gibt's schon dann die ersten. Du kannst auch von Anke Engelke einen Kurs kaufen.
Ehrlich?
Ja, also du kannst den nicht bei ihr buchen und dann trefft ihr euch oder das nicht online, sondern du kaufst halt so ein Video, das sie voraufgezeichnet hat.
Ja, gut, aber das ist ja, wir reden ja hier bei dir von einem 1:1 Coaching.
Genau, also ich sag mal so, wenn du das beim Thorsten kaufen würdest, wäre das bestimmt extrem teuer.
Ja.
Ja.
Ich glaube, also entweder wäre es wirklich extrem teuer oder er würde halt sagen, er bietet es nicht an.
Ja, klar. Also das sowieso. Halt das sowieso nicht.
Ja. Und das meine ich so, dieses 1:1 Coaching auf einen speziellen Auftritt vorbereiten. Meinetwegen kann man sich ein Video runterladen oder sich in irgendeinen Kurs setzen mit 20 anderen oder so.
Ja.
Aber sowas, safe nicht.
Ja, klar. Das haben halt wirklich die meisten, den meisten steht das nicht zur Verfügung. So, aber ja, klar, du musst es dann halt auch umsetzen können. Ne? Du musst das aufnehmen können, was ich dir sage. Aber klar, das ist das, was die meisten Leute nicht zur Verfügung haben. Das stimmt.
Genau, die meisten Leute müssen das dann ausprobieren. Ja. Und das ist ja, das ist ja, wo sich die Spreu vom Weizen trennt, ganz kurz.
Ja.
Ne? Also, es gibt dann Leute, die haben dann 4, 5 beschissene Auftritte und dann ist deren Selbstwert völlig verständlicherweise so sehr im Keller, dass sie nicht weitermachen.
Mhm.
Oder du hast die, die dann länger durchhalten und dann halt durch harte Arbeit und Erfahrung immer besser werden und dann vielleicht sogar echt eine Chance haben.
Ja, wobei die Chance natürlich auch recht klein ist, ne? Also
ja, klar, die Chance ist Mimi-Klimi-Klimi.
Es ist wirklich ein Marathon. Es ist von Anfang bis Ende ein Marathon.
Und es gehört von allem was, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen.
Ja, und du musst so viele Sachen gleichzeitig machen, abseits, also zusätzlich zu auf der Bühne stehen und so. Und das Ding ist, was du eben sagtest, ne, mit dem den Vibe aussenden und so weiter, auch für Comedy-Bühnen, würde ich gerade nochmal einen kurzen Bogen schlagen zu was wir vorhin gesagt haben. Schlussendlich dieser Poetry-Slam-Sprech macht genau das. Der sendet den Vibe, Achtung, jetzt passiert hier Kunst.
Ja.
So, und das, jetzt wird es der Punkt, wo es für mich sehr, sehr lustig wird. Weil es gibt ja immer wieder, gab es über die Jahre immer wieder, dass diverse Comedians sich darüber lustig gemacht haben, dass PoetrySlammerInnen diesen Duktus haben.
Ja, true.
Und jetzt kommt der Punkt, der für mich unfassbar lustig ist. Comedians machen das genauso. Also die machen nicht exakt das Gleiche, aber die haben auch einen Duktus.
Die haben auch einen Duktus,
und die haben auch eine Art und Weise, wie die sich geben, die nämlich den Vibe prägt, den Raum primet, ein Ding aussendet. Das ist diese, das merkt, werdet ihr merken, wenn ihr mal in irgendein, also wenn ihr Comedians seht, die so im Mittelfeld sind. Also nicht die obere Fernsehriege. Bei denen gibt es auch ein paar, die das so machen.
Mhm.
Aber wenn ihr so Comedians im Mittelfeld seht. Es gibt ja ganz hunderte Comedians, die seit Jahren davon leben und nicht in diese superberühmte, superberühmte Level, so wo ich auch drin bin. So, und die siehst du dann manchmal zum Beispiel, wenn du zu so einer Nightwash-Mixshow gehst oder zu einer Quatsch-Comedy-Club-Mixshow. Mhm. Und da, wenn ihr da mal hingehen solltet, dann seht ihr, dass ein ganz großer Prozentsatz von denen auch so einen Duktus hat. Die machen dann: Hey Leute, schön, dass ihr da seid. Oh mein Gott, danke sehr. Ne? Also die sind die ganze Zeit, ich nenne das Senden. Die sind, senden die ganze Zeit nur gute Laune, gute Laune, gute Laune, weil das natürlich der Vibe ist, den sie haben wollen. Die Leute nehmen das dankbar auf, weil sie wollen
ja
auch
wow, ja, hey.
Und ein Teil davon, warum ich mich manchmal schwer tue bei so Mixbühnen, ist, dass ich das nicht aussende. Ich finde das gut, dass ich das nicht
mache.
Ich auch.
Ich finde das auch ein bisschen unerträglich.
Ich mag das auch nicht, weil ich brauche halt auch nicht diese emotionale extreme Eindeutigkeit, um zu verstehen, dass das lustig ist, was die Leute machen. Das als Autist zu sagen, ist total witzig, zusätzlich auch noch. Ich brauche halt nicht diese extreme emotionale Eindeutigkeit, um mich entspannen zu können und darauf einlassen zu können. Ich habe halt schon mal ein grundlegendes tiefergehendes Interesse an Comedy und auch an Comedy-Sachen, die ein bisschen anders sind. Und deswegen, ich mag das auch, dass ich das nicht aussende. Ich sende auf ganz vielen anderen Ebenen die ganze Zeit, hey, ich bin total lieb, ich bin knuffig, euch passiert überhaupt nichts Schlimmes, ich bin entspannt auf der Bühne, ich habe Spaß an dem, was ich mache. Das bewirkt dasselbe, ne, dass die Leute denken, ah, mir kann nichts passieren, es wird nichts Unangenehmes passieren. Und selbst wenn was Unangenehmes passiert, er kann damit umgehen, es ist gar nicht schlimm, ich bin aufgefangen. Das klingt so ein bisschen, als würde ich das abwerten. Das tue ich gar nicht, überhaupt nicht. Das ist voll normal, dass man sich entspannen möchte auf einer.
Ja, total. Du bist doch da. Ja. Also du gehst doch zu einer Unterhaltungsshow, um abzuschalten und total unterhalten zu werden.
Und halt auch ein bisschen Kunst zu erfahren gleichzeitig. Kann ja gleichzeitig passieren alles. So, und ne, ich sende das halt auf einer anderen Ebene, aber wenn ich auf so Comedy-Mix-Shows bin, fühle ich mich auch häufig ganz unwohl und bin ganz nervös und aufgeregt und dann sende ich das noch weniger aus und dann kommt das halt auch nicht an bei den Leuten.
Nee, klar, wie, oder, wenn du es nicht fühlst.
Oder ich mache halt so, manchmal mache ich auch so halt so super sarkastische, traurige Witze, dann ist halt das auch emotional nicht klar. So, weil es dann aber nicht so eindeutig ist, wie zum Beispiel bei Nico Semsrott, dass du dann denkst, oh, that's the act.
Ja,
so.
Ja, das ist ja auch eine Art Comedy-Duktus, ne, dieses, also so einen krassen Witz rauszuhauen und dann so keine Miene zu verziehen.
Ja,
und so ganz ernst zu gucken. Und dann denke ich immer so.
Sehr langsam zu sein und fast schon Edging.
Boah, ich finde das unerträglich. Mag ich nicht, weil ich denke mir so, hä, du erzählst doch einen Witz, du willst doch, dass die Leute lachen, ist doch okay, wenn du auch lachst. Oder wenn du zumindest so erwartungsvoll guckst. Naja,
ja,
aber
ich persönlich finde das immer schön, wenn das so einen Plauderton hat, wenn das so wirklich ich mag das auch nicht, wenn das so aufgesagt rüberkommt. Gerade bei Stand-Up-Comedy nicht.
Das ist schlimm, wenn man merkt, dass die Leute das vorher auswendig gelernt
haben. Ja, und bei Kabarett hast du ganz viele Leute, die das so aufsagen, als wäre das halt so ein Theaterstück oder ein Monolog oder sowas. Ich mag das, wenn das
überacten.
Ja, wenn das so natürlich wirkt zumindest. Wenn das so wirkt, als würde sich eine Person mit mir unterhalten und die hat halt ganz viele lustige Gedanken dabei. Das mag ich persönlich halt gerne.
Ich würde sagen, Jan-Philipp, jetzt haben wir die ganze Folge nur über Meta-Comedy gesprochen.
Oh ja.
Leute, schreibt uns eine E-Mail. Warum konsumiert ihr Comedy? Auf welcher Ebene mögt ihr das? Was findet ihr gut, was wir vielleicht jetzt nicht so gut fanden? Warum findet ihr das gut? Schreibt uns doch gerne eine E-Mail.
Bitte und danke. Schreibt uns an podcast@zimli.fun. Das ist unsere E-Mails-Adresse.
Oder einen Brief. Oder schreibt eine Postkarte. Einen Brief. Oder schickt uns ein Paket. Darf jetzt auch größer als Hamster groß sein.
Ja.
Unsere Adresse steht in der Folgenbeschreibung.
Zumindest in der Podcast-Beschreibung. Meine
ich Podcast-Beschreibung.
Ansonsten gehen wir sie auch an dieser Stelle nochmal durch. Das ist Zimni in der Hattinger Straße 62 in 44789 Bochum.
Bochum. Ich komme aus dir.
Ja. Das ist halt cool. Da ist unser Büro. Da sitzen wir auch gerade. Kuckuck. Und die Post hat manchmal ein bisschen Schwierigkeiten, uns zu finden, muss man, glaube ich, fairerweise sagen.
Warum auch immer? Das kann
Weil die halt
Mensch
denken,
erklären.
Das geht halt an Privathaushalt und deswegen gucken die bei den Wohnungsklingeln und dann steht das da nicht und dann sagen die, ja, ist hier nicht. Also das ist halt, einen Meter nach rechts zu gucken, ist halt schon zu viel
verlangt. Oder auf das Schild, das da an der Türe hängt.
Da hängt halt wirklich im Schaufenster mein Name auch.
Ja, und an der Haustür hat ja unser Vermieter ein Schild aufgehängt.
Ja, da hängen auch noch ein Schild.
Zimni rechts, Friseur links, Leute. Naja.
Aber schickt uns trotzdem was.
Ja, vielleicht kommt's an. Wenn es zurückkommt, sagt uns Bescheid.
Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Wir können schon als kleines Bonmot für die nächste Folge ankündigen. Da hat Lea nämlich die ersten Auftritte von ihrer Lumpenpack-Tour beziehungsweise, das heißt, die ersten Shows von der Lumpenpack-Tour gemacht und da wird sie bestimmt ganz, ganz viel zu erzählen haben.
Zweimal Wiesbaden, einmal München, einmal Würzburg habe ich dann zu erzählen.
Ja, ich freue mich so darauf, was du zu erzählen
hast. Ja, Daito, ich bin auch richtig aufgeregt.
Haben wir jetzt diese Folge meine Sachen besprochen und dann machen wir nächste Folge nur deine Sachen. Das wird so cool werden.
Ja, und vielleicht, wenn ihr auf dem Lumpenpack-Konzert seid, in dieser Tour und ihr seht mich irgendwo,
dann
sagt Hallo.
Ja.
Haltet mich an und sagt, ey Lea, ich höre den Podcast, mega cool. Und dann sag ich, boah, halt jetzt der Maul, ich muss arbeiten. Nein, sag ich natürlich nicht.
Wenn ihr für eure Zuwendung, die Lea erbeten hat, bestraft werden wollt, dann sprecht sie an.
Und ruft das Codewort.
Bestraf mich.
Verwandt.
Nein.
Verwandt.
Sagt,
genau.
Sagt das Codewort verwandt.
Und dann weiß ich, aha, ein Verwandti. Oder ruft Cousin oder Cousine.
Ja.
Cousin. Dann weiß ich.
Cousin.
Cousin.
Vielen Dank, dass ihr uns wieder zugehört
ja,
habt.
Danke.
Bis nächste Woche.
Tschüss.
Tschüss.